Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast. Grüß dich, Andreas.
Ich grüße dich, Tim. Hallo.
Andreas, du hast das schon so toll angeteasert auf unserem Instagram-Kanal, aber ich glaube, ich rieche hier heute ausnahmsweise mal nicht nach einem geräucherten Schinken.
Tim, ich will gar nicht, du musst ja, also ich meine, erklär doch mal, was du gemacht hast, wie ich da auf die Idee komme und warum du vielleicht
ja so riechst. Ja, man hat es mit Sicherheit in den Medien mitbekommen. Wir haben in NRW den größten Waldbrand der Geschichte vermutlich gehabt im Hürtgenwald. Und das war nicht der einzige. Wir sind also seit einer Woche tatsächlich von Waldbränden geplagt in Nordrhein-Westfalen und nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern das ist ja im ganzen Bundesgebiet, greift das um sich als Folge der unfassbar langen Dürreperiode. Ich glaube, heute Montag, wo wir das hier aufnehmen, das ist der erste Tag, glaube ich, seit 6 Wochen, wo wir hier unter 30 Grad haben. Von daher war das im Endeffekt lange überfällig und wir haben lange damit gerechnet. Aber dass es uns dann so massiv trifft, damit hat natürlich auch keiner gerechnet.
Irre. Feuerlöschen haben wir ja schon oft drüber gesprochen, dass man das ganz toll beim Hubschrauber machen kann. Ich würde es ja auch gerne machen. In Hessen geht's nicht. Und jetzt gibt's euch dafür. Tim, wie funktioniert das? Ja. Warum ruft man euch dafür an?
Man ruft uns von der Feuerwehr dazu. Also es ist halt keine originäre Aufgabe der Polizei, sondern wenn die Feuerwehr merkt, oh fuck, hier läuft uns was aus dem Ruder, hier haben wir einen Brand von einer Ausdehnung, den wir alleine nicht mehr so einfach gestoppt kriegen, oder er ist in unwegsamem Gelände, wobei wir bei Waldbränden ganz oft in beiden Dingen verhaftet sind, dann wird eine sehr lange Meldekette in Gang gesetzt, die dann irgendwann bei uns ankommt, und wir haben ja in Nordrhein-Westfalen eben diese Bambi-Buckets, mit denen wir dann Wasser aufnehmen können und die über Vegetationsbrand, im Waldbrand abwerfen können. Das ist, wie gesagt, dann nicht unsere eigentliche Aufgabe, sondern wenn wir da Kapazitäten für haben, werden wir dann subsidiär für die Feuerwehr als Amtshilfe tätig.
Jetzt sieht man immer so ganz tolle Videos auch im Internet, ne, wie Hubschrauber Feuer löschen, die gehen in irgendwelche Pools rein, holen sich da das Wasser raus. Davon haben wir ja gar nicht so viel in Deutschland wahrscheinlich. Wie ist es eigentlich? Muss ein Hubschrauberpilot, der Feuer löscht, eigentlich auch Instrumentenflugberechtigung haben? Weil da ist ja auch sehr viel Qualm im Weg.
Nein. Nein, natürlich nicht. Das ist eine reine VFA-Sache, also eine reine Sichtflugsache. Man sollte nicht allzu sehr durch Rauch fliegen, vor allem nicht, dass man dann irgendwann so da drin ist wie in der Wolke, also Inattended IMC im Prinzip. Das ist sehr, sehr, sehr verheerend, weil da geht es dann ja auch nicht nur darum, dass man vielleicht die Lage im Raum verliert, sondern man weiß ja einfach nicht, was in so einer Rauchwolke über einem Wald dann los ist. Man ist ja in 30 Meter vielleicht über den Baumkronen unterwegs, in einem hügeligen Gelände, und da ist man schnell irgendwo hängen geblieben.
Ja, nicht nur das, vor allen Dingen, du brauchst ja, wie ist das denn, dann zieht dieser Qualm nicht bei euch in die Kabine rein? Also es wird ja dann, glaube ich, auch schwierig mit dem Atmen, wenn du in so einer Wolke drin bist, oder?
Das kommt natürlich darauf an, wie lange du da durchfliegst. Also
ja, ja, genau.
Wir fliegen ab und zu natürlich auch mal so ein bisschen durch Rauch. Das passiert einfach bei solchen Großschadenslagen, das kannst du gar nicht verhindern, wenn du irgendwo an den Herd willst, den du bekämpfen willst. Das war bis jetzt noch nie so schlimm, dass wir da auch im Cockpit Rauch hatten. Aber dann riechst du wirklich wie ein Schinken, ja. Also das, mein Helm riecht jetzt auch immer noch. Also
ja. Ja, daher mein Teaser in der Story: Tim riecht wie ein geräucherter Schinken, wer es nicht gesehen hatte, weil Tim zum Feuerlöschen eben unterwegs war. Aber es ist ja auch eine sehr wichtige Geschichte. Ich meine, werdet ihr denn angefordert, wenn es schon zu spät ist? Oder werdet ihr gleich mit alarmiert, wo man sagt, hey, wir wollen euch eindämmen, wir wollen das Feuer eindämmen?
Wir sind in Deutschland, sind wir noch ganz, ganz, ganz am Anfang, wie das läuft. Wir sind jetzt in Nordrhein-Westfalen seit 7 Jahren dabei. Hat sich jetzt gezeigt, wir haben ein ganz gutes Konzept, haben uns ganz gut entwickelt. Aber was ich eben gesagt habe, also wenn die Feuerwehr vor Ort sagt, so, jetzt haben wir hier eine Ausdehnung, wo wir ohne Hubschrauber nicht mehr weiterkommen, Dann geht das erstmal zur Kreisbehörde. Von der Kreisbehörde geht das an die Bezirksregierung, von der Bezirksregierung geht das ans Innenministerium, Lagezentrum Seiten der Feuerwehr. Dann geht das auf die andere Seite im Innenministerium Lagezentrum Polizei rüber und spielt sich dann wieder runter bis zu uns. Das hört sich erstmal nur nach ein paar Stationen an, aber wenn jede Station 10 Minuten braucht, hast du da ganz schnell eine Stunde verschenkt. Deswegen haben wir noch so einen Seitenarm, dass die uns trotzdem direkt mal anrufen und schon davon in Kenntnis setzen, dass wir unsere Sachen zusammenpacken können, eine Crew suchen können. Und dann, wenn wir wirklich gesagt bekommen von unserer Leitstelle, so fliegt da bitte hin, löschen, dann kann es auch direkt losgehen. Aber wir verlieren einfach viel, viel, viel zu viel Zeit, weil die Feuerwehren hier immer noch so gepolt sind. Wir brauchen keine Hilfe, wir machen das alles selber. Die meisten, nicht alle. Oder die sagen, das ist noch nicht so groß, dass sich ein Hubschrauber lohnt. Und das ist leider ein Trugschluss. Das ist der gleiche Trugschluss, den viele Polizeiführer bei uns haben, wenn es um vermisste Personen geht. Die sagen, der ist erst 2-3 Stunden weg. Wir warten noch mal ein bisschen und dann rufen die uns nach 12 Stunden an. Dann sagen wir auch, ja, was erwartet ihr denn, wie schnell eine Person oder wie weit sich eine Person in 12 Stunden entfernt? Wir können auch keine Wunder vollbringen. Mhm. Und so ähnlich ist es bei einem Waldbrand. Die Schweden zum Beispiel sagen, wir schicken einen Hubschrauber zu jedem entstehenden Waldbrand, weil wir müssen innerhalb der ersten 20 Minuten aus der Luft bekämpfen, sonst haben wir keine Chance mehr. Die haben natürlich auch eine andere Waldstruktur. Die kriegen dann natürlich gar keine Feuerwehr hin, je nachdem, wo das ist. Aber bei uns sind wir erst nach Stunden da. Und wenn das dann so Waldbrände sind, wie wir letzte Woche hatten in Brilon oder dann halt eben im Hürtgenwald. Das war am Anfang gar nicht so wild, aber es ist einfach zu spät alarmiert worden.
Das heißt, es würde nicht helfen, wenn man eine WhatsApp-Gruppe gründet, um dann die Behörden alle schneller abzugrasen, sondern es würde einfach helfen, wenn die Feuerwehren schneller wären und sagen, kommt her, helft einfach mal mit, ob wir euch brauchen oder nicht, das ist dann wurscht, aber Hauptsache ihr seid schon mal da.
Also zunächst mal würde es in Nordrhein-Westfalen helfen, wenn wir überhaupt mal einen Erlass hätten, dass wir das tun sollen. Da sind wir aber wieder in einem Politikum. Das würde uns die Arbeit sehr vereinfachen. Also wenn jemand hier aus dem Innenministerium zuhört oder dazu Kontakte hat, bitte gebt uns endlich diesen offiziellen Erlass, dass es unsere Aufgabe ist. Es ist logisch, dass es unsere Aufgabe ist, weil der Innenminister uns diese Gerätschaften gegeben hat, aber es ist immer noch nicht final geregelt. Und dann wäre es natürlich am einfachsten, wenn einfach einer vor Ort uns anruft und sagt, hey, komm vorbei, schmeiß mal ein bisschen Wasser ab. Mhm. Aber wir sind halt immer noch eine Behörde und wir müssen gewisse Regularien einhalten. Ja, wenn wir die beschleunigen könnten, wäre das gut. Wir wären gerne früher dabei.
Das glaube ich dir, ja. Gut, das heißt, da hakt es dann so ein bisschen. Aber wenn dann jetzt der Marschbefehl sozusagen kommt, wie läuft es dann bei euch ab? Weil, also irgendwie wird dann die Crew genommen, die vor Ort ist, wird jemand aus der Freizeit geholt. Wo kommen die Leute her?
Fangen wir mal an.
Polizeiaufgaben.
Also, genau, wir haben Polizeiaufgaben, deswegen haben wir natürlich eine Früh- und eine Spätdienstbesatzung, die dafür in der Regel erstmal nicht rangezogen wird, weil wir müssen ja unsere polizeilichen Aufgaben weiter wahrnehmen, ne? Wenn die vermisste Person da ist, dann muss immer noch ein Hubschrauber da sein, der eben diese originären Aufgaben, die wir haben, auch erfüllen kann. Und dann ist das ganz oft so, dass jemand bei mir im Büro steht oder mein Handy klingelt und sagt, Tim, Waldbrand geht los. Und dann suche ich mir einen zweiten Piloten und einen Operator, der sich auf die Kufe stellt, packen die Sachen ein und dann fliegen wir los. Es ist ja meistens so, dass solche Waldbrände auch eine kleine Vorgeschichte haben. Es gibt sowas wie einen Graslandfeuerindex und einen Waldbrandindex, der vom DWD veröffentlicht wird. Das ist Stufe 1 bis 5. Bei 5 kannst du schon fast davon ausgehen, irgendwann brennt's. 4 ist schon kritisch. Und so verhalten wir uns auch. Also bei Stufe 5, da muss eigentlich nur noch kurz angeklingelt werden, dann wissen wir schon, was los ist und laufen zum Hubschrauber und fliegen los. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Wenn was bei Stufe 3 passiert, dann muss man vielleicht mal eine halbe Stunde eben was organisieren. Und bei Stufe 4 eine Viertelstunde. Da muss man vielleicht mal einmal telefonieren. Ungefähr ist das so bei uns von der Bereitschaft her. Wenn das natürlich dann eine Riesenschadenslage ist, wo wir dann auch mit mehreren Hubschraubern vor Ort sind, dann müssen wir natürlich ein bisschen mehr organisieren. Dann ist da vielleicht auch nicht nur eine Crew zum Löschen da pro Hubschrauber. Die wird vielleicht auch am Tag nochmal abgelöst, weil der Hubschrauber wirklich sehr viel fliegt. Ich kann da gleich noch so ein paar Zahlen vom Wochenende nennen. Die sind sehr beeindruckend. Aber in der Regel, ich nehme jetzt mal den Waldbrand, den wir letzte Woche Donnerstag in Brilon hatten, wo wir mit einem Hubschrauber waren. Da waren wir, ich glaube, eine Stunde nach der Alarmierung waren wir dann vor Ort aktiv am Löschen. Bei über einer halben Stunde Anflug ist das ungefähr eine realistische Zeit.
Mhm. Was passiert dann in dir, wenn du dahin fliegst? Wie sieht's in dir als Pilot aus? Ist es halt einfach so, komm, wir springen in die Karre und wir fliegen los? Oder geht dann der Puls richtig schon hoch? Über was denkt man nach auf dem Weg dahin?
Man bereitet sich darauf vor, man guckt sich auf dem Anflug schon mal ein paar Karten vor Ort an über Google Maps. Wo könnte eine geeignete Landestelle sein, um sich aufzubauen? Dann wissen wir auch meistens, wo die Feuerwehr schon ihre Leitstelle aufgebaut hat. Da gucken wir, dass wir möglichst nah dran landen. Das Allerwichtigste, man guckt, wo kriegt man Wasser her? Man nimmt Kontakt zu einem Fachberater Luft auf, der die Schnittstelle zwischen Feuerwehr und Polizei dann ist, beziehungsweise Polizei in der Fliegerstaffel. Und man bereitet sich so langsam darauf vor. Der Puls geht tatsächlich bei mir nicht hoch. Ich freue mich so ein bisschen darauf, wie es vor Ort ist, aber die Drehzahl geht hoch. Also man guckt schon.
Du lässt das Triebwerk an, ja.
Du lässt das Triebwerk an, ja, auch das eigene, auch beide. Und du guckst dann schon, dass du möglichst schnell da bist. Und es ist halt auch immer, wenn du dann aus 30 Kilometer schon eine große Rauchsäule siehst, dann denkst du schon so, okay, das wird ein langer Tag. Dann schreibst du schon die ersten E-Mails, wo du abends verabredet warst vielleicht, sagst noch einen Sportkurs ab, weil du weißt, wir haben jetzt erst 3 Uhr, aber vor 10 bin ich nicht wieder zu Hause oder bin ich noch nicht mal mehr im Hangar. Du organisierst mit umliegenden Plätzen schon mal, dass du da tanken kannst, ganz wichtig, denn nicht unbedingt jeder Platz, der auch mit Jetta 1 gelistet ist, hat das vielleicht. Da musst du die vielleicht auch noch benachrichtigen, dass die vielleicht noch ein bisschen länger bleiben und nicht zumachen, wann sie normalerweise zumachen. Also machst so ein paar Sachen drumherum und dann bist du schon da, landest, hängst dein Bambi-Bucket dran. Meistens sagt die Feuerwehr, hey, kommt noch kurz zur Einsatzleitstelle, lass uns besprechen. Und dann sagt man, nein, ey, hier brennt's, wir fangen jetzt einfach mal an. Das funktioniert bei so Einsätzen, wo du mit einem Hubschrauber oder vielleicht maximal mit 2 Hubschraubern in der eigenen Staffel bist. Bei so Lagen wie im Hürtgenwald muss man ganz anders vorgehen. Da muss man wirklich zu so einer Einsatzbesprechung und gewisse Grundsätze festlegen, gerade wenn verschiedene Luftfahrzeuge aus verschiedenen Unternehmen, Behörden da sind. Da muss man sich ganz genau absprechen. Aber ja, das geht alles hoppla hopp.
Wie viel Sprit habt ihr dabei? Weil du sagtest, man muss öfter tanken gehen und viele stellen sich das so vor wie beim Auto, weißt du, oh ja, wir machen voll und dann, bis der Tank leer ist. Jetzt ist aber das Problem, ihr wollt ja ein bisschen Wasser mitnehmen. Das heißt, ihr braucht ja relativ, eigentlich möglichst wenig Sprit mit an Bord, damit ihr viel mehr Wasser mitnehmen könnt.
Riesenthema, Riesenproblem. Ne? Das haben wir uns natürlich so ein bisschen erflogen. Wir wissen, wenn wir mit 400 Kilo Sprit in den Löscheinsatz gehen, dann sind wir so an unserem absoluten maximalen Abfluggewicht. Dann können wir das Bambi-Bucket, je nachdem, ob wir Wind haben oder nicht, voll machen oder fast voll machen. Das heißt bei uns also 820 Liter absolut voll. Manchmal sind es am Anfang nur 700 Liter. Wir fangen also mit 400 Kilo im Haupttank an, plus die 3 Personen an Bord und das Hubschrauber-Eigengewicht. Dann bist du da bei 3,8 Tonnen Strich. Und wenn du da dann das Fliegen anfängst, das ist sehr sportlich und da hast du auch Steigraten, die sind nicht mehr bei 100 Fuß, sondern vielleicht so bei 20 Fuß. Das ist dann schon wirklich am absoluten Limit und die Piloten unter uns werden es kennen, der freundliche Gong.
Gong, oh.
Genau. Wenn man in die Transient Power zieht, also ein Hubschrauber kann irgendwo eine maximale Leistung kann man von ihm abfordern und dann gibt's noch so einen ganz kleinen Bereich, da kann man reinziehen, ohne dass man den Hubschrauber mit irgendeinem Limit überzogen hat. Dann darf man aber nicht lange rein. Und wenn man da länger als eine Sekunde drin ist, dann macht kurz Gong und dann weiß man, jetzt muss ich Leistung nachdrücken. Da muss man teilweise bei solchen Missions bewusst reinziehen, um halt eben über so eine Staumauer zum Beispiel zu kommen.
Mhm. Wie macht man das denn, Bambi Bucket unten? Ich hätte jetzt gerne mal 700 Liter, mal 800 Liter. Wie steuerst du das von oben? Weil eigentlich, so kennen wir es aus den Bildern sozusagen, das Bambi-Bucket, das versinkt im Wasser, der Hubschrauber zieht es raus, aber da steht ja keiner daneben mit dem Schöpflöffel und sagt, ach nee, komm, jetzt machen wir nochmal 100 Liter raus.
Ja, die Bambi-Bucket, früher ging das halt nicht, früher ging nur voll oder leer. Mhm. Mittlerweile gibt es da elektronische Ventile, die kann man auf- und zufahren und auch gesteuert auf- und zufahren. Bei uns macht das der Operator, der hinten auf der Kufe steht. Und dann sagen wir, okay, kurz ablassen, dann drückt er da einmal drauf und dann fallen da 50, 100, 150 Liter raus, je nachdem, wie lange der da drauf drückt. Und dann können wir halt sehen, so kommen wir jetzt doch wieder ein Stück hoch oder eben nicht. Also wir ziehen quasi an diesen roten Strich bis dahin, wo wir dürfen. Mhm. Und wenn wir merken, das geht nicht weiter nach oben, dann muss ein bisschen Wasser raus.
Dann, sonst ist es zu schwer. Das ist wie mit unseren Patienten. Dann heben wir halt einfach nicht mehr ab an der Klinik, dann ist der Patient zu schwer.
Ja, und also du bist da wirklich in solchen Szenen unterwegs, dass du bewusst dann ins rechte, also ins Nicht-Power-Pedal trittst, weil du weißt, wenn ich da jetzt reintrete, dann drehe ich mich nach rechts, ich kriege ein bisschen mehr Power zum Ziehen, mhm, und so fliegst du dann so ein bisschen den Hubschrauber wirklich an seinem absoluten Limit, ne? Also wenn du dann quasi, stellst du dich von Anfang an so hin, dass deine Abflugrichtung nach rechts ist, trittst dann ins rechte Pedal, die bisschen Power, die du euch kriegst, kannst du in Steigrate umwandeln, also das ist wirklich schon, da kitzelst du jeden Millimeter raus, der noch geht.
Würde es denn helfen, wenn kein Wind ist, wenn du eins der Pedale vollständig entlastest und entgegen der Drehrichtung vom Hauptrotor die Zelle einfach rotieren lässt so langsam und dich dann dabei nach oben schraubst, dann brauchst du ja noch weniger Pedal. Vielleicht ist das ja eine Lösung für die Zukunft.
Ich bin gespannt, wer das hinkriegt. Ich glaube, das wäre mir ein bisschen zu tricky. Das ist schon... Nee, also so weit wollen wir nicht gehen, dass wir da uns auf einmal wie so ein Kreisel nach oben bewegen.
Was erlebst du da, wenn du da im Löscheinsatz bist?
Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht emotional werde und falsche Worte.
Ja, ich wollte ja sagen, positiv und negatives, aber ja.
Was ich in Brilon erlebt habe, das war Sensationstourismus und ich krieg die Krätze, also da wirst du wirklich aggressiv im Cockpit, weil da kriege ich Puls, da kriege ich echt, mhm, Puls. Wir fliegen im Tiefstflug über eine Staumauer, dass das Bambi-Bucket so vielleicht noch 3-4 Meter über die Staumauer knallt, damit wir da hinten natürlich auch bei den Temperaturen den Tiefstand in dem Stausee möglichst schnell nach unten kommen, tauchen das dann da ein. Mit Ach und Krach gehen wir dann wieder über die Staumauer und ich verstehe es nicht, die Menschen stehen auf dieser Staumauer und bewegen sich keinen Millimeter. Die nehmen dir die Sicherheit und die machen einem Piloten unfassbar Druck, weil du im Abflug dann nicht nur die Verantwortung für deine Leute hast, sondern du kannst ja auch nicht einfach, wenn es schief geht, das Bambi-Bucket abwerfen, weil da stehen ja dann schon wieder Leute drunter. Und also... Das ist wie Darwinismus, ne? Die Leute stehen auf der Staumauer. Da war eine ältere Dame. Kein Bashing für alte Menschen oder so. Die fand das anscheinend sehr interessant, was wir da gemacht haben. Die hatte aber unfassbar Schiss, weil jedes Mal, wenn wir über diese Staumauer geknallt sind, hat die sich hinter irgendwas versteckt. Aber glaubst du, die ist 1 Millimeter zur Seite gegangen? Glaubst du, die hat gedacht, wenn ich hier schon Angst habe, dann verlasse ich vielleicht diesen Bereich und gehe mal von dieser Staumauer runter? Nein. Und wir winken noch wie bescheuert, dass die sich verpissen sollen. Da bewegt sich keiner. Mhm. Dann haben wir die Kollegen von der Polizei dahin bestellt. Das dauert natürlich einen Moment. Als sie dann da waren, haben die Staumauer geräumt. Dann fliegen wir ab mit einem vollen Bambi-Bucket. Ja? Und sind jetzt froh, dass wir ganz knapp über die Staumauer können. Dann sehe ich aus dem Augenwinkel, wie ein Fahrradfahrer neben der Polizei hält. Denk mir noch, Gott sei Dank, der hält an. Und dem Moment, wo ich über die Staumauer knalle, sehe ich, dass der da unter uns herfährt. Dass der dann auf einmal wie bescheuert in die Pedale getreten hat, weil er dann doch genau in diesem Moment über die Staumauer muss. Und also, ich habe mir in diesem Moment eigentlich gewünscht, dass der durch den Downwash auf die Fresse fliegt, weil das wäre eigentlich die gerechte Strafe gewesen. Der hält schon an, sieht, dass da gesperrt ist und setzt sich einfach in seinem Kopf darüber hinweg. Die Menschen wollen es anscheinend auch nicht anders haben. Und da könnte ich echt kotzen.
Das kenne ich von Autofahrern oder von mindestens einem Autofahrer, ne? Der wollte ja auch unbedingt bei mir durch die Absperrung durch. Da stand dann leider ich. Aber ja, es ist schon verrückt. Also muss man wirklich sagen.
Also würden wir das aus Spaß machen.
Ja, und jetzt, wo du es erzählst, manche haben vielleicht, das ging mal viral vor einiger Zeit, vielleicht vor einem halben Jahr, das war ein russischer Hubschrauber, der ist irgendwo gehovert. irgendwo in Bergen, würde ich mal sagen. Und du hast gemerkt, der ist schon an der Leistungsgrenze und hat es gerade so hingekriegt, irgendwie in, weiß ich nicht, 5 Meter zu schweben, aber auch nicht so richtig. Und statt dass er absetzt, hat der auch nach vorne beschleunigt. Da standen die ganzen Leute und die sind dann auch nicht so weggegangen. Der ist dann halt einfach drüber gegangen. Aber so muss man sich das vorstellen. Man sollte einfach Platz machen. Und das ist auch genau das, was ich beim Rettungshubschrauber manchmal erlebe, dass die Leute, kann ich verstehen, total fasziniert sind, so ein Ding vielleicht zum ersten Mal aus nächster Nähe sehen. Aber manche halt auch sagen, ja, der startet jetzt hier, ich fahre trotzdem, wie du schön sagst, einfach mal mit dem Fahrrad dran vorbei. Und wenn er sich hinlegt, dann ist es meistens so, dass die dann anrufen und sagen, hier, entschuldige mal, ich bin wegen dem jetzt auf die Nase geflogen. Ich hätte da jetzt gern irgendwie Schadensersatz fürs Fahrrad oder für die Verletzung oder keine Ahnung, wo man einfach sagt, bleib doch einfach vorher stehen. Ja, so dieser gesunde Menschenverstand, da ist jetzt ganz viel Wind und dieser Wind, der kann mich wahrscheinlich vom Fahrrad runterholen. Wir machen halt viel Wind, ja.
Ja, halt auch, also, ne, dass man sich über Sachen hinwegsetzt. Also die Polizei steht da ja nicht aus Spaß und sperrt ab, ja, oder die Rettungskräfte, sondern die haben ja einen Auftrag. Die sollen ja die Bevölkerung schützen. Und wenn die Polizei sagt, fahr da mal bitte kurz besser nicht lang, sondern wart mal 30 Sekunden, dann hat das doch einen Grund. Wirklich, auch Boote, Suppelfahrer mit ihren Surfboards, irgendwelche Tretboote auf diesem Stausee, die sind uns so nahe gekommen, dass wir nur noch so einen kleinen Bereich hatten. Irgendwann habe ich gesagt, jetzt ist es mir egal, wenn ich euch da mit eurem Tretboot umblase beim Landen, dann habt ihr halt einfach Pech gehabt, weil die haben uns so da reingedrängt, wenn wir hätten sicher fliegen wollen, das wäre für uns nicht mehr sicher gewesen. Dann hätten wir darauf geachtet, dass denen nichts passiert, aber für uns wäre es unsicher geworden. Und ich verstehe es einfach nicht, wie nah man daran muss, wie geil man auf dieses nächste Video, auf diesen nächsten Social Media Post sein muss, dass man da so nah dran muss. Und du siehst ja alle, also die stehen ja alle und mit ihren Handys da, die machen das nicht, weil sie es jetzt unglaublich toll selber finden, sondern die müssen das irgendwem zeigen und das ist echt eine ätzende Entwicklung.
Das stimmt, da gebe ich dir recht. Und das Problem an der Geschichte ist dann auch wieder, wenn was passiert, sind es auch diejenigen, die dann am lautesten schreien, sagen, hier, ne, ich hätte dann aber ganz gerne. Und das finde ich so schade eben dran, ja, wenn man halt sagt, okay, bin ich halt hingefallen, habe mein Bein gebrochen, bin ich selbst dran schuld gewesen, keine Frage. Aber wenn man dann hinterher sagt, nee, ne, ich mach da mal was geltend, ja, oder das sind diejenigen, die mit dem Fahrrad da durchfahren, so nach dem Motto, interessiert mich nicht, dass hier eine Absperrung ist, aber wenn es um sie selbst geht bei irgendeinem Thema, auch wahrscheinlich diejenigen sind so nach dem Motto, kommt zu mir, helft mir. Es ist immer schwierig. Es ist schade. Die Entwicklung ist schade.
Ja. Und also wir sind mit unseren Hubschraubern, wir begeben uns ja bewusst in einen gefährlichen Bereich. Ne? Wir wissen, egal was wir machen, da ist ein Risiko, dass wir mit diesem Fluggerät ein Problem haben könnten. Und wir machen das bewusst. Wir versuchen, das alles zu minimieren. Und wenn diese immer mitfliegende Gefahr dann auch noch vergrößert wird durch Idioten, da könnte ich echt kotzen, weil gerade so bei Waldbränden, wir fliegen da in einem Envelope, also wir fliegen für einen Hubschrauber in einem absolut gefährlichen Bereich. Wenn da was schief geht, da ist eigentlich kaum Platz für Fehler. Und wenn uns diese geringe Marge, die wir noch haben, wo wir uns retten können, durch solche Idioten noch verringert wird, da platzt mir echt die Hutschnur. Also da steigst
man
da
aus,
du verlierst einfach den Glauben an die Menschheit. Ja, klar. Wirklich. Also ich sag mittlerweile so, wenn die Aliens kommen und beschließen, uns alle zu vernichten, weil wir es nicht wert sind, habe ich kein Argument mehr dagegen. Weil einfach das Gros der Bevölkerung so ignorant und so selbstsüchtig ist, dass es echt verständlich ist, dass wir nicht, ich höre auf zu reden.
Ja, aber ich gebe dir recht, weil es ist ja auch so, wenn wir einen Hubschrauber in einem Bereich operieren, also Hubschrauberfliegen ist ja per se, ist ja schon mal ein bisschen was Gefährliches, das muss man ja so sagen. So, jetzt ist es ja eben so, wenn es dann noch gefährlicher wird, weil eben irgendein Problem auftritt, möchte man ja diesen Hubschrauber auch nicht auf andere Menschen am Boden runterschmeißen. Ja, das heißt, die machen ja dir ein Problem, indem sie dir diese Freifläche nehmen, dass wenn du ein Problem im Hubschrauber hast und du musst mal angenommen in dieser Wasserfläche notlanden, dann würdest du wahrscheinlich auch versuchen, irgendwie von dem Tretboot oder dem Surfer wegzukommen. Aber wenn das nicht funktioniert, ist es ja auch total doof für dich, dass du weißt, ich knalle jetzt mit meinem fast 4-Tonnen-Hubschrauber auf dieses Tretboot drauf, weil die mir keinen Platz gegeben haben, ja. Und so wäre es bei mir in der Rettung auch. Ich will irgendwo landen und dann denkt sich irgendein Autofahrer oder LKW-Fahrer, ach nee, ich muss jetzt nochmal ganz kurz unter dem landenden Hubschrauber durch, ja. Nee, dann muss ich wieder durchstarten. Das gibt wieder eine Verzögerung für den Patienten und so weiter, ne. Und dass Hubschrauberfliegen gefährlich ist, wir sind ein fröhlicher Podcast, aber ich will es trotzdem kurz anschneiden, haben ja viele mitbekommen, ne? Jetzt im Erzgebirge ist ein ganz toller Kollege runtergefallen, tödlich verunglückt dabei. Es ist einfach gefährlich und wir versuchen das so zu machen, dass es für uns sicher ist und für alle anderen auch. Aber wenn man uns den Platz nicht gibt, und das sage ich ja auch immer, wenn wir irgendwo mit dem Rettungshubschrauber landen, gebt uns den Platz zu landen einfach, damit da keiner verletzt wird und alle fröhlich und heil nach Hause kommen. Weil auch manchmal funktioniert am Hubschrauber was nicht und dann brauche ich Platz. Deswegen ein Hubschrauber, ein Landeplatz.
Ja.
Auch da braucht man Platz.
Mhm. Ja. Gut, haben wir uns da kurz Luft gemacht. kommen wir zu den schönen Sachen.
Erzähl's.
Also zum Beispiel am Montag bin ich in Buschhofen bei Bonn geflogen. Da hatten wir einen Waldbrand, der ist von einem Feld in den Wald gelaufen. Das war der Hammer. Direkt daneben war eine Kiesgrube, randvoll mit Wasser. Wir hatten Umlaufzeiten, also von Abwurf zu Abwurf von 1,5 Minuten. Wir haben in knapp über 2 Stunden haben wir einfach über 70 Abwürfe gemacht und hatten 40 Tonnen Wasser da drauf geworfen. Es war mega cool. Es ging alles super schnell und haben da echt gut mitgeholfen, den Waldbrand zu bekämpfen. Dann hatten wir an dem Donnerstag, da ging es ja wirklich los. Am Donnerstag hatten wir den ersten Waldbrand in Brilon, den wir da, wo wir angefordert wurden, wo wir mit einem Hubschrauber hingeflogen sind. Auf dem Weg dahin haben wir einen Waldbrand entstehen sehen am Möhnesee. Dann gab es natürlich die Konkurrenz. Dann sind wir weiter nach Brilon geflogen, haben da an der Diemeltalsperre, von der ich gerade erzählt habe, das Wasser geholt und gelöscht. Das war ein sehr kritischer Waldbrand mit einer sehr starken Rauchentwicklung, den man dann, ich glaube, auch mit unserer Hilfe, ist uns auch teilweise durch die Feuerwehr zurückgemeldet worden, gut eindämmen konnte, hat man dann die Oberhand drüber gewonnen. Das ist auch eigentlich unser einziger Job bei einem Waldbrand. Das Ausmachen ist immer sehr schwer, wenn er schon so weit fortgeschritten ist, aber wir können den Lauf der Front verlangsamen und damit die Feuerwehr wieder vor die Lage bringen. Das ist eigentlich so unsere einzige Aufgabe, Zeit verschaffen. Und da hatte ich dann nämlich genau das Gegenteil, um auch mal Bevölkerung oder das Zusammenspiel wirklich zu loben. Als das dann alles fertig war, sind wir zur Landung gegangen. Der einzig gute Landeplatz war auch neben so einem Zeltlager, ein riesen Zeltlager. Da waren, weiß ich nicht, gefühlt hunderte Jugendliche. Weiß nicht, ob es kirchlich war, Pfadfinder, irgendwie sowas in die Richtung. Als wir gelandet sind, sind wir dann kurz zur Einsatzleitung gegangen, haben was getrunken. Als wir wiederkamen, standen die ganzen Kinder drumherum und ein älterer Herr, der da anscheinend der Chef war von dem Ganzen, hat dann auch wieder gesagt, so, jetzt geht mal weg, der Hubschrauber muss wieder starten und ich habe dem noch freundlich zugenickt. Und dann kam was, was eigentlich unbezahlbar ist. Der hat mich dann angeguckt und hat wirklich, hat man gemerkt, aus tiefstem Herzen gesagt, danke für euren Einsatz. Und wenn ich sowas sage, dann kriege ich schon wieder Pippi in den Augen, weil das so ein grundehrliches Lob, das gibt dir so viel Kraft für diese kommenden Einsätze, weil du einfach merkst, du gehst da mit Herzblut rein, du hilfst einfach der Bevölkerung, anderen Menschen und dass dir das mal so anerkannt wird, das ist echt selten. Und dieser einfache Satz, der ist so leicht, und der ist so, so viel wert. Und der gibt einem so viel Kraft. Und steht uns nicht im Weg. Aber wenn ihr uns da mal seht, so einen Satz fallen lassen, das hilft einfach unfassbar.
Das stimmt. Das gibt schon, das gibt wirklich sehr viel Energie. Da gebe ich dir recht, wenn man das so hört. Und wir machen das ja gerne. Ne? Wir setzen allerdings, muss man auch sagen, unser Leben dabei ein bisschen aufs Spiel. Das will ich gar nicht zu hoch hängen, dieses Thema jetzt. Aber es ist nun mal einfach so, weil ne, wenn irgendwas ist, dann fallen wir ja von oben herunter, dann sind wir noch nicht unten eben bei der Geschichte, ja. Aber es ist wirklich so, es ist so ein Danke, ist schon krass, wie das einem ne, so runtergeht, wo man denkt so, okay, alles klar, muss ich mal kurz emotional verkraften, ja.
Ja, das ist echt krass, aber das hat einem sehr viel Kraft gegeben und an dem Abend kam ja schon Hürtgenwald auf und das war bei uns so 5, 5:30, wo wir dann auf die Uhr geguckt haben, haben gesagt, boah, wir sind hier in Brilon noch nicht wirklich fertig. Da wusste noch keiner, wie Hürtgenwald wirklich brennt. Das war einfach nur als normaler Waldbrand. Und dann haben wir gesagt, nee, wenn wir hier jetzt abbrechen sollten, bis wir da drüben sind, also wir waren ja im tiefsten Sauerland, bis nach Hürtgenwald fliegst du über eine Stunde. Mhm. Und da hätten wir noch tanken müssen auf dem Weg hin und her. Und das hätte einfach nichts mehr gebracht. Da ist dann die Bundespolizei hingegangen mit einer EC-155 und hatte angefangen. Und dann war schon klar, am nächsten Tag müssen wir da mit allem hin, was geht. Und das war dann auch so. Also ich selber hatte dann andere Dinge zu tun. Ich konnte an dem Freitag und an dem Samstag und an dem Sonntag nicht mitlöschen. Da war ich mal off, aber ich habe mit den Leuten natürlich gesprochen, die vor Ort waren. Und das müssen krasse Bilder gewesen sein und vor allem eine krasse Leistung von allen dort eingesetzten Hubschraubern und generell Einsatzkräften. Also einfach nur, um da mal so Sachen reinzuschmeißen. Am Samstag waren da 10 Hubschrauber in der Luft gleichzeitig. Mhm. 9 haben gelöscht und einer hat koordiniert in der Luft. Mhm. Da waren 2 CH-53, da waren 2 NH-90 von der Bundeswehr. Da war eine Super Puma von der Bundespolizei, die sind auf der einen Seite Patterns geflogen und auf der anderen Seite waren 2 H-145 von uns, eine aus Rheinland-Pfalz, da war eine EC-155 und irgendein Hubschrauber habe ich jetzt schon wieder vergessen. Mhm. Die Hessen, sorry nach Hessen, sorry an den Ibis, die EC-145 war auch da, hat auch mitgelöscht. Also es waren 9 Hubschrauber gleichzeitig beim Löschen. Und alleine wir haben an dem Wochenende 491 Abwürfe gemacht, was insgesamt knapp über 400 Tonnen Wasser sind, die wir da aufgebracht haben. Mhm. Wahnsinn, und wir waren nur 2 von 9 löschenden Hubschraubern. Also da ist wirklich massiv Wasser reingebracht worden. Und das ist es dann halt auch, wenn ich dann nicht nur 1 oder 2 Hubschrauber habe, sondern so viele Hubschrauber, dann bringe ich so viel Wasser auf diese Fläche, dass das wirklich dann was bringt. Da kann man dann auch von Löschen aus der Luft sprechen. Das andere ist, wie gesagt, eher so ein Verhindern, dass es sich weiter ausbreitet. Aber wenn ich dann so viel Luftfahrzeuge in der Luft habe, wie wir es aus Südeuropa kennen, das war schon stark. Und auch wahnsinnig stark, wie schnell das dann alles organisiert wurde innerhalb von 24 Stunden.
Wo nimmt man so viel Wasser her in dem Moment? Weil ich meine, eigentlich will man diese Turns, die man fliegt, möglichst klein halten, weil je schneller ich so eine Kurve fliegen kann von Wasser zu Feuer, umso mehr kriege ich da drauf in kurzer Zeit. Wie macht man das?
Die kleinen Luftfahrzeuge, wo wir jetzt halt die H-145 auch zu zählen und die 155 sogar als kleines Luftfahrzeug, die haben das aus sogenannten Faltkragenbecken entnommen mit ungefähr 20 Kubik Fassungsvermögen. Die gibt's auch genau von diesen Herstellern, die auch diese Bambi-Buckets herstellen, gibt's die passenden Faltkragenbecken, die wurden dort aufgestellt, mehrere. Das funktioniert ganz gut, weil man sie halt auch sehr nah am Einsatzort aufstellen kann. Die werden durch die Feuerwehrdauer befüllt. Die größeren Hubschrauber, also gerade die CH, jetzt habe ich vergessen, wie der Behälter heißt, verzeiht's mir. Das sind aber große Metallbehälter, die man auf den Boden stellen kann, die man dann so befüllen kann. Die Bambi-Buckets von der Super Puma und von den NH-90s, die wurden dann in der Ruhrtalsperre befüllt, die war Flugzeit entfernt nicht wirklich viel. Die können dann so kleine Behälter, können die nicht rein, weil die Bambi-Buckets an sich dann auch irgendwann sehr groß werden. So haben die zwar längere Umlaufzeiten gehabt, aber durch die Masse an Wasser dann auch wieder sehr effektiv löschen können. Ja.
Ach, interessant, siehst du mal. Dann sind die so groß, dass die halt einfach, und dann wäre auch, ich weiß gar nicht, wie schnell kann die Feuerwehr das nachfüllen? Ich meine, das ist ja, wenn ihr da in 3 Minuten so einen Turn fliegt und immer wieder 900 Kilo Wasser da rausholt.
Da musst du natürlich entsprechende Hochleistungssysteme aufwarten. Aber deswegen waren auch mehrere Becken aufgestellt. Und das war ein riesiger Kraftakt. Also wir haben da halt, wie gesagt, mit 2 Hubschraubern gelöscht, hatten pro Hubschrauber dann auch 2 Besatzungen, eine Früh- und eine Spätschicht. Und da wurde wirklich von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang gelöscht. Was ich eben gesagt habe, mit den knapp 500 Abwürfen und den 400 Tonnen, das hat aber auch insgesamt 60 Stunden Flugzeit gefressen an den 3 Tagen.
Wenn so ein Becken voll läuft, sucht man sich, hat da jeder sein fixes Becken, wo er immer hingeht, dass jeder weiß, jeder geht zu diesem Becken hin, oder sucht man sich das aus, was am vollsten von oben aussieht?
Im Zweifel natürlich das vollste, Aber, also zumindest ist es bei mir so, ich habe dann auch mein Lieblingsbecken. Also wir lassen uns immer so zwei, ja, wir haben mindestens zwei, manchmal drei Becken. Und du hast immer so eins, was in deinen Rhythmus passt. Und du kriegst auch wirklich einen Rhythmus in so einem Anflug. Ne? Du wirst es verstehen, wenn man so einen Anflug einmal so in seinem ganzen Ablauf drin hat, dann geht das flüssig. Und dann hast du auch ein Becken, was da genau reinpasst. Und wenn du ein anderes Becken anfliegen musst, dann verkackst du auf jeden Fall den ersten Anflug, weil das passt da nicht so wie vorher. Also so Rhythmus, und das ist schon enorm wichtig, finde ich.
Ja, das stimmt. Das ist, wenn du so kurze Turn fliegst, ist natürlich ein Rhythmus, was sehr, sehr gut ist. Und wird man da nicht müde von, wenn du den ganzen Tag immer nur im Kreis fliegst mit Feuer, mit weiß ich nicht was? Wie macht ihr das? Fliegt es ein Pilot 8 Stunden durch? Darf der überhaupt mal auf Toilette gehen?
Nee, auf gar keinen Fall. Also es ist halt, es wird hochkritisch gegen Ende. Und deswegen idealerweise auch nicht eine Besatzung pro Tag, die sich untereinander abwechselt. Du hast immer so 1,5 bis maximal 2 Stunden, die du dann mit dieser Tankfüllung fliegen kannst. Je nachdem, mit wie viel du im Haupttank anfängst. Wir machen immer so 1,5 Stunden, ist halt das, was wir uns gegeben haben. Und nach den 1,5 Stunden wechselst du dann die Sitze, bist dann Co oder Pick, je nachdem, wo du vorher warst, und fliegst dann oder kannst dich mal ein bisschen entspannen, bist dann nur für den Flugfunk zuständig, aber bist halt nicht mehr am Arbeiten.
Guckst ja wahrscheinlich trotzdem weiter raus nach den anderen Luftfahrzeugen oder so ein bisschen.
Klar, gemacht, ja. Du bist immer noch eingebunden, aber es ist dann halt, es fordert wieder andere Hirnareale. Und es entspannt dann das, was du dann wieder brauchst, wenn ihr in 1,5 Stunden wieder wechselst.
Was ist denn die Aufgabe von einem Operator? Du hast ja gesagt, ihr seid zu dritt, hinten sitzt der Operator. Was macht denn der? Außer das Knöpfchen drücken, jetzt Wasser raus. Nix. Warum macht ihr das vorne nicht?
Nein, ja, man kann das natürlich, man kennt es auch, das wird oft auch als Single Pilot Operation gemacht, wo der Pilot dann auch auslöst. Das bedarf natürlich sehr viel Übung und sehr viel praktischer Übung vor allem. Und es ist ja, wie gesagt, nicht unsere originäre Aufgabe. Wir machen das ab und zu. Ich mache das jetzt relativ häufig, weil das einfach mein Baby ist. Aber es gibt natürlich Besatzungen, die machen das, oder einzelne Piloten, die machen das seit 6 Jahren und waren jetzt zum ersten Mal im scharfen Einsatz. Und das ist einfach unser doppelter Boden, unser Sicherheitsnetz. Wir fliegen mit 2 Piloten, damit der eine den anderen unterstützen kann. Und wir entlasten die Piloten zusätzlich, dass wir hinten jemand haben, der sich komplett darum kümmert, was ist mit dem Bambi Bucket. Wenn wir das ins Wasser tauchen, dann meldet der auch noch 3, 2, 1 Wasser. Dann jetzt vollständig untergetaucht, bisschen nach links, bisschen nach rechts, je nachdem, wo es unter dem Hubschrauber ist. Jetzt an der Oberfläche. Irgendwann, wenn es außerhalb des Wassers ist, Bambi Bucket frei, Safety Check okay, dann meldet der Pilot Power Check okay oder eben nicht, sondern ne, ablassen. So ist das Zusammenspiel, dass wir halt auch eine maximale Sicherheit haben.
Toll. Ja, das ist natürlich ein super doppelter Boden, den ihr euch da eingebaut habt, weil wie gerade wenn du sagst, ne, das ist ja was, das macht ihr zwar im Sommer immer wieder mal, diesen Sommer wahrscheinlich häufiger als wahrscheinlich die letzten Sommer irgendwie oder in einer anderen Intensität, dann schafft man sich damit natürlich auch mehr Sicherheit. Ja, in anderen Ländern, wie du schon auch gesagt hast, fliegt man das alleine als Pilot, ohne irgendjemanden drin, mit einer AS-350 meistens gerne gemacht. Und da entstehen ja auch diese klassischen Bilder, dass die sich das Löschwasser aus dem Pool holen. Idealerweise wollen die natürlich Süßwasser verwenden, weil wenn du natürlich so viel Salzwasser auf irgendwelche Stellen schmeißt, dann machst du ja gleich wieder alles am Boden damit kaputt. Ja, den Boden eher gesagt mit kaputt. Aber hier haben wir ja nur Süßwasser zur Verfügung, jedenfalls wenn wir nicht in Küstennähe sind. Ja,
ja, aber es ist auch so, jetzt sagen mal alle, boah, wie schlimm für die Natur und so. Und das ist natürlich auch ein starker Eingriff in die Natur. Aber für die Natur ist es am Ende gar nicht so schlimm. Also zumindest für den Wald nicht, denn der erholt sich extrem schnell wieder.
Das ist, ja, ich meine, das gibt ja auch eine Menge Dünger, ne? Das verbrennt alles. Das gehört ja einfach irgendwie auch so ein bisschen mit dazu. Auf der anderen Seite brauchen wir natürlich auch wieder Bäume.
Und jetzt auch bitte keinen Shitstorm. Ich weiß, dass da viele Tiere ihren Lebensraum verlieren, ihr Leben verlieren. Aber das ist, es ist tatsächlich der Lauf der Natur, dass auch Feuer dazugehören. Aber in solchen Ausmaßen und gerade in so einem dicht besiedelten Land wie NRW, hast du natürlich auch ganz schnell eine Bevölkerung, die da gefährdet ist. Und im Hürtgenwald haben wir es auch erlebt. Und am Hohen Venn in der Nähe von Monschau auch Ortschaften evakuiert worden. Das ist natürlich schlimm auch für die Leute, ne? Und da hat man auch wieder übrigens die Dankbarkeit gesehen. Die haben dann in Felder oder Kinder sprangen da mit Schildern rum und auf Dächern stand Danke. Also das ist dann genau das Gleiche, wie ich das eben schon mal erzählt habe. Wenn das dann so eine Einsatzbesatzung sieht am Ende von so einem krassen Tag, wo die dann so mit dem letzten Tropfen an Konzentration noch nach Hause fliegen, wenn die das sehen, das bringt was. Also das ist nicht einfach, das sind nicht einfach nur fünf Buchstaben irgendwo auf einem Dach gemalt, sondern das bewirkt was.
Warum nimmt man keine Flugzeuge, Tim?
Ja, boah, da habe ich auch wieder Diskussionen gesehen, wo so Flugscheißer wieder irgendwie. Ja, sicher. Also ich würde auch gerne Flugzeuge nehmen. Aber wo sollen die das
Wasser hernehmen? Nein, du willst nicht Flugzeuge fliegen. Nein, das willst du nicht.
Ich nicht. Aber bei so einem Riesenbrand würde ich mir schon manchmal wünschen, dass die uns da ein bisschen unterstützen können. Mhm. Aber Deutschland ist kein Land für Brandbekämpfung mit Flugzeugen. Die Dinger, die brauchen halt auch 1 bis 2 Kilometer Strecke über Wasser. Aber das ist halt dann auch, wenn alles platt eben ist. Aber in so einem bergigen Gebiet wie der Eifel oder im Sauerland, selbst wenn ich da mal einen Stausee habe, der das bieten würde, dann müssen die da auch wieder rauskommen. Das schaffen die ja nicht. Die haben nicht mehr die Steigleistungen, wenn die voll sind, um da rauszukommen. Und das ist das Riesenproblem. Die haben halt Riesenwege, die befliegen müssen, dass es nicht mehr effektiv ist. Und da sind wir halt mit den Hubschraubern, mit unseren schnellen Umlaufzeiten viel effektiver.
Mhm. Ja, weil, ne, wie du schon gesagt hast, wenn möglich wird, irgendwie so ein, was war das? Faltkragenbecken wird dann aufgestellt und dann schafft man diese kurzen Umläufe, weil es hilft nichts, wenn das Löschflugzeug 10 Minuten Anflug hat und 15 Minuten Abflug hat, irgendwie so weiter. Das dauert dann alles länger oder noch länger. Ne? Mhm. Bei 10 Minuten kann man ja schon froh sein, wenn man Stausee in der Nähe hat. Es gibt ja nicht viele Stauseen, muss man ja dazu sagen, in der Größe. Es gab jetzt auch beim Nürburgring gab es einen Brand, da gab es einen ganz kleinen See, da kamen auch Leute auf die Idee, warum kann man denn da nicht mit dem Löschflugzeug hin? Ja, es ist, der hat aufgesetzt, dann wäre der See gerade mal zu Ende, so ungefähr. Also da ist der Hubschrauber dann doch die beste Wahl. Und ich glaube, aber das ist das Schwierige, glaube ich, hier in Deutschland, dass sich das öffnet, dass mehr Löschhubschrauber zur Verfügung stehen. Das ist halt einfach schwierig. Und wir werden uns darauf einstellen müssen, dass wir mehr Löschhubschrauber brauchen ad hoc, weil, wie du schon gesagt hast, es geht ja in der Entstehung darum, schnell viel Wasser drauf, ja, dann wird es erst gar nicht so groß. Und das kann man ja nur machen, wenn auch schnell viele Hubschrauber bundesweit zur Verfügung stehen, die Chance haben, eben zu löschen, ja.
Ja, ich habe aber auch, wir haben dann natürlich auch Anfragen gekriegt von zivilen Betreibern, die gesagt haben, wir können diesen oder jeden Hubschrauber schicken. Das ist natürlich immer nett. Die wittern natürlich auch, wollen die helfen, aber die wittern natürlich auch die Möglichkeit, damit Geld zu verdienen. Das ist ja auch absolut legitim, wenn das Unternehmen so macht. Aber man merkt dann auch immer wieder, wir innerhalb der Polizei sind alle standardisiert. Wir kennen uns untereinander, wir wissen, wie es funktioniert, wir haben denselben Sprech. Und wenn wir mit so vielen Luftfahrzeugen auf engstem Raum unterwegs sind, dann ist das verdammt viel wert. Und wenn wir da auf einmal 1, 2 andere Hubschrauber einarbeiten müssen in unsere normalen Abläufe, ist das gar nicht so einfach. Mhm. Und ich würde mich dafür öffnen und würde sagen, klar, können wir das auch an zivile Unternehmen abgeben. Ich würde aber eher sagen, es ist in Deutschland noch nicht so schlimm, dass diese zivilen Unternehmen da wirklich stehen und nur auf den Anruf warten, sondern das ist von denen so ein Nebenbrot. Die können mit großen Superpumas, können die sich bereithalten. Wir machen den ersten Angriff, den ersten Tag, und am nächsten Morgen kommen die an und übernehmen das gerne mit 4, 5 Superpumas und dann können die löschen. Das wäre für mich das Ideale. Ne? Am besten kauft jedes Bundesland einen Katastrophenschutzhubschrauber, der einen Lasthaken für Bambi-Bucket drunter hat, für Waldbrandbekämpfung und eine Winde für irgendwelche Hochwasserlagen etc. Und wenn dann was ist, dann werden die da schnell zusammengezogen und die löschen sofort. Und werden dann von mir aus durch Privatunternehmen mit anderen Löschhubschraubern am nächsten Tag rausgelöst, dass sie wieder frei sind. Das wäre für mich so eine ideale Lösung. Aber ich glaube, es ist mittlerweile an der Zeit, wie du schon gesagt hast, wir müssen das als absolutes Szenario in Betracht ziehen Und damit uns das nicht so überrennt wie die letzten Waldbrände jetzt, muss der Bund, müssen die Länder da investieren und zusammenarbeiten und dann ein vernünftiges System aufbauen.
Spannend, sehr spannendes Thema. Wirklich sehr spannendes Thema, Tim. Ne? Weil man sieht immer sofort, wenn es nicht funktioniert, hast du direkt den Effekt, wo es hingeht. Ja. Und jetzt, da brennt ja dann auch noch der Torf, sage ich jetzt mal.
Ja.
Das ist ja auch nochmal eine ganz andere Hausnummer. Wo kriegt man so viel Wasser her, um sowas so feucht zu machen, dass man das irgendwie unter Kontrolle kriegt? Ja. Aber gut, da bin ich kein Profi drin, da müssen sich andere drum kümmern.
Ja, da war ich ja heute am Hohen Venn und die Chinooks aus Holland von der vom Militär, die helfen da den Belgiern. Wir dürfen da noch nicht rüber, weil die Belgier uns nicht offiziell angefordert haben oder das Innenministerium uns nicht angeboten hat. Auf jeden Fall fliegen wir da die deutsche Grenze lang und sagen, es ist noch 2 Kilometer weg. Es ist auch relativ stabil, aber der Wind hat heute Nachmittag aufgefrischt. Ich hoffe, dass viel Regen kommt, weil diese Moorbrände, die sind so tief, die sind teilweise 6-7 Meter tief. Die kriegt man nicht so einfach aus von oben und die fressen sich dann in Boden weiter, bis sie irgendwann wieder auf brennbares Material treffen und dann hat man wieder einen richtigen Waldbrand. Hoffen wir, dass es nicht so weit kommt. Es sah heute ganz gut aus. Für morgen sind wir auch erstmal nicht angefordert, aber ich bin morgen um 6 Uhr wieder auf der Arbeit und dann werde ich sehen, was passiert.
Wie ist es denn an der belgischen Grenze? Kurz vor Schluss noch eine Frage. Wenn ihr sagt, ihr dürft ja nicht über die belgische Grenze rüberfliegen, es sind noch 2 Kilometer, macht man da schon mal alles nass bei uns, damit es erst gar nicht rüberkommt? Oder wartet man wirklich, bis es noch näher ist und dann geht's erst los?
Nee, tatsächlich ja. Tatsächlich ist es die Option. Mhm. Das wäre auch heute unsere Aufgabe gewesen. Ist aber noch nicht nötig gewesen, weil es sich so langsam bewegt hat. Man wusste ja jetzt auch noch nicht genau, wo läuft es dann ein und so. Mhm. Das macht man dann wirklich, wenn es quasi kurz davor ist, dann fängt man an, den Gefährdenbereich zu wässern. Wir können ja auch nur so, weiß ich nicht, 100 Meter, 200 Meter am Stück bewässern. Mhm. Und wenn da so eine Front kommt, die 2-3 Kilometer lang ist oder noch länger, dann weißt du ja auch nicht, wo du wirklich anfangen sollst. Also es ist ein Kampf gegen Windmühlen, aber ja, im Hürtgenwald haben wir den mit vereinten Kräften gewonnen. Ich hoffe, im Hohen Venn schaffen es die Belgier, ohne dass wir da irgendwann mit eingreifen müssen.
Toll. Cool, Tim. Danke für deinen Einsatz. Kann man ja nur an der Stelle sagen. Ne?
Danke.
Super. Also ich hoffe, ihr hattet auch so eine spannende Folge wie ich. Es ist immer schön, wenn Tim davon erzählt. Es ist einfach ein sehr spannendes Metier, diese Feuerlöscherei. Und dann sind wir schon wieder am Ende unserer Folge, Tim, Menteskinder.
Ja, verrückt. Folge ja, danke, dass ich da so ein bisschen Luft machen dürfte.
Das hat dir ja auf dem Herzen gelegen.
Ja, absolut. Also es sind so Sachen, ja. Das nimmst du dann auch mit. Also nimmst das Positive, aber du nimmst auch wieder die Idiotie mit. Pro und Contra, Yin und Yang. Ihr wisst, was ich meine.
Ja. Genau. Das ist, wie heißt ein Bergsteiger auf Chinesisch? Hing am Hang.
Okay. So. Oh Mann. Klar. Flachwitz am Ende.
Genau. Aber dann können wir uns auf die nächste Folge schon freuen, weil das können wir schon mal anteasern. Da haben wir einen Gast da und da steigen wir mal ganz tief in den Hubschrauber ein und erleben mal, was da so los ist. Toll. Also, herzlichen Dank dir, Tim. Herzlichen Dank an allen, die uns heute Morgen zugehört haben und uns auch sonst zuhören. Und dann?
Genau. Vielen Dank an euch da draußen.
Ja.
Vielen Dank fürs Interview, sage ich mal, Andreas.
Sehr heute gerne.
Danke für anderen Stil.
Deine tollen Erfahrungen, ja. Die sind ja auch sehr viel wert. Ja.
Alles klar.
Und dann macht's gut. Wir wünschen euch einen tollen Tag.
Macht's gut. Tschüss.
Bis dann. Ciao.